Sickedam, Sie haben Biografien über große Persönlichkeiten der deutschen Literaturgeschichte geschrieben. Nun sitzen Sie hier bei uns im HR2-Studio und werden auch über Ihr eigenes Leben befragt. Ist Ihnen das unangenehm?
Ja, ein bisschen schon. Weil Schreiben ist ja doch ein sehr einsames Geschäft. Und um ein Werk zu machen, muss man ganz in der Abgezogenheit von der Welt und in der Stille leben. Und wenn ein Buch fertig ist, dann hat man Lesung oder ein Gespräch mit Ihnen. Und das ist schon ein bisschen befremdlich für mich. Ich freue mich schon darauf, mich wieder zurückzuziehen und am nächsten Buch zu arbeiten. Also, weil ich die Einsamkeit und Stille und das Schreiben an sich, eine Schriftstellerin ist ja dazu da zu schreiben und eigentlich nicht dazu da, um über ihre Bücher zu reden.
Ja, wir wollen ja auch ein bisschen über Sie reden, nicht nur über Ihre Bücher. Aber öffentlichkeitsscheu sind Sie auch nicht, das kann man ja auch nicht sagen, gell?
Nein, das nicht.
Also Sie brauchen halt einfach die Ruhe, um zu arbeiten. Da kommen wir vielleicht dann später noch ein bisschen drauf zurück. Gerade bei Ihren Reisebüchern ist mir das so aufgefallen.
Der Wechsel ist vielleicht auch das Spannende. Aber ja. Der Wechsel, der Übergang von der Einsamkeit des Schreibens zur Öffentlichkeit ist immer schwierig für mich.
Der ist hart, ja. Ja. Versuchen wir es mal zunächst mit Ihrem Leben. Da wissen wir ja gar nicht so viel. Wenn man die einschlägigen Unterlagen über Sie guckt, da steht ja immer nur ganz wenig drin. Vielleicht erfahren wir jetzt ein bisschen mehr. Sie sind mitten im Zweiten Weltkrieg geboren, in Gotha. Haben Sie denn noch Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, an Bombardements oder wie die Stadt aussah?
Ja, ja. Also ich habe Erinnerungen an den Luftschutzkeller und vor allen Dingen an den Geruch der Angst in diesem Luftschutzkeller. Da war meine Großmutter lebte noch und es war ein junger Soldat auch mit in diesem Keller. Und für mich war das natürlich erstmal als Kind ganz spannend. In der Nacht ging's in den Keller, das fand ich irgendwie schön. Aber dann, wenn Bombardement war, war es eben dieser Geruch der Angst, der mich als Kind abgestoßen hat. Und dieser junge Soldat hatte eben Kriegserfahrung und er hat immer geschrien, jetzt sind sie über uns. Und da kann ich mich noch ganz genau daran entsinnen.
Und wie standen Ihre Eltern zu dem Ganzen?
Ich habe das in den Tage- und Nächte-Büchern aus Lappland, da gibt es ja so eine Stelle der Erzählerin, wo sie darüber reflektiert, wie ihre Eltern wohl die Angriffe der Deutschen auf Narvik reflektiert haben. Das hat mich immer beschäftigt und heute sehe ich das ein bisschen anders, aber ich habe fast meinen Eltern Vorwürfe gemacht, dass ich als Kind während des Krieges zur Welt gekommen bin.
Tja, Sie waren am Kriegsende 5 Jahre alt erst.
Ja.
Also ein typisches Kriegskind, Nachkriegskind dann auch mit den allen Entbehrungen aufgewachsen.
Ja.
Sie haben aber trotzdem eine gute Schulausbildung genossen und studiert in Jena, also nicht weit von Gotha weg, an der Friedrich-Schiller-Universität. Das war ja schon mal so ein bisschen ein Vorzeichen, denke ich, dass Sie an der Schiller-Universität studiert haben für Ihre spätere Schiller-Beschäftigung.
Das weiß ich nicht, aber ja. Mit dem Studium, das war ganz spannend, weil ich natürlich kein Arbeiterkind war und die Arbeiterkinder kriegten damals.
Was war Ihr Vater,
müssen
Sie es noch sagen?
Die Studienplätze. Mein Vater war eigentlich Buchhalter und meine Mutter ich wurde auch abgelehnt als Germanistikstudentin und da ist meine Mutter nach Jena gefahren. Meine Mutter war eigentlich sehr zurückhaltend und schüchtern, aber sie hatte nicht studieren dürfen und da ist sie nach Jena gefahren und ist ins Rektorat gegangen und hat gesagt, meine Tochter muss studieren. Und das muss so einen Eindruck gemacht haben, ich habe den Studienplatz bekommen. Sonst wäre vielleicht mein Leben anders verlaufen.
Ja, es war ja damals in der DDR nicht so einfach, ja. Wer studieren durfte.
Ja, das habe ich meiner Mutter zu verdanken.
Und vielleicht haben Sie auch ein bisschen was davon geerbt, von dieser Energie, von dem Energischen. Sonst würden Sie auch nicht so durch die Bücher kommen, durch diese Dicken, die Sie schreiben.
Ach, das ist, glaube ich, kein Problem, zu diszipliniert zu sein, weil ich einfach gern schreibe und gern alleine bin.
Und es gehört ja auch eine große Energie dazu.
Ja, es ist einfach dann, man muss über eine lange Zeit die Spannung des Buches aufrechterhalten. Also an Christiane und Goethe habe ich 4 Jahre geschrieben, 2 Jahre recherchiert, 2 Jahre dann die Sprachform gesucht und den Rhythmus des Buches gefunden. Und das also über 4 Jahre aufrecht zu erhalten, also ganz abgesehen von dem Finanziellen, wenn man wird nicht mehr zur Lesung eingeladen, es ist dann sehr schwierig, also 4 Jahre an einem Buch zu arbeiten.
Da gehört viel Energie dazu. Im Studium haben Sie sich aber noch nicht mit dem Kreis beschäftigt, im weitesten Sinne um Goethe, mit dem Sie sich heute beschäftigen. Also wenn ich so das Thema Ihrer Dissertation lese von 1970, Probleme der Menschengestaltung im Dramen Hauptmanns, Hoffmannsthals und Wedekinds, das ist ja eigentlich eine ganz andere Ecke.
Zeitlich. Ja, das war aber sehr spannend, Hoffmannsthal zum Beispiel. Und es sollte eigentlich auch noch ein 4. Kapitel sein. Es sollte dann auf Brecht zugehen. Die Zusammenfassung sollte dann zu Brecht sein. Aber da habe ich mich dann für mein zweites Kind entschieden und die Dissertation, das letzte Kapitel habe ich dann weggelassen. Und ich war natürlich so Büchner und Brecht, das war so meine Linie, der frühe Brecht vor allen Dingen. Und gegenüber Schiller hatte ich eigentlich immer ein Vorurteil und heute weiß ich, oder beim Schreiben des Schillerbuches habe ich das erst reflektiert, dass es Caroline Schlegel-Schelling war, die eine Verehrerin von Goethe war und aber Schiller überhaupt nicht mochte. Es hing natürlich auch mit den Spannungen der Romantiker mit Schiller zusammen. Und dass ich also dieses Vorurteil eben niemals revidieren musste. Und jetzt durch das Buch habe ich das.
Da haben Sie jetzt uns schon eine Spur gelegt. Da kommen wir noch ausführlicher drauf bei Schiller. In der Chronologie ein bisschen später natürlich, weil es Ihr letztes Buch ist. Aber die Romantiker, der Goethe-Kreis, noch nicht unbedingt da Ihr Thema, aber als Literaturwissenschaftlerin danach doch schon.
Ja.
Da sind Sie ja ganz intensiv in diesen Zeit eingestiegen.
Ja. Ja, und die Caroline Schlegel-Schelling, die Briefe, die Herausgabe war meine allererste Arbeit. Und das hat mir auch also sehr großen Spaß gemacht. Über die Caroline wollte ich schon mit 14 ein Buch schreiben. Und dann hat mein Vater mir dieses Buch, was in dem Bücherschrank meiner Eltern war, weggenommen und hat gesagt, das sei eine unmoralische Person. Mhm. Und da war natürlich meine Neugier
noch größer.
Noch größer.
Waren Sie da nicht enttäuscht, als Sie das gelesen haben?
Ja, ich habe mir dann vorgestellt, was man in Gotha so mit Unmoral bezeichnet. Die Caroline war ja auch in Gotha und in dem Zeitraum, wo sie bürgerlich tot war, also nach der Mainzer Republik. Und das fand ich schon ganz spannend, auch die Spannung, die sich aufbaute zu Gotha und auch zu meinem Elternhaus und zu meinem Vater.
Und das war dann so ein bisschen der Auslöser, auch in diese Zeit einzutauchen, intensiver.
Ja. Und die haben einfach so viele Lebensexperimente gemacht, die Romantiker. Das hat mich interessiert. Das war so eine Aufbruchsphase. Und das war ja am Anfang auch in dem Staat, wo ich lebte, in der DDR, auch eine Aufbruchsphase. Das ist dann ganz anders gekommen, aber die Romantiker haben mich im Studium sehr interessiert und auch danach.
Sie haben aber auch über viele DDR-Autoren geschrieben, also gerade über die zeitgenössischen Autoren.
Ja, das war eigentlich so mehr, dass ich mich an meinem eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen habe. Also ich war nicht sehr glücklich mit meiner Arbeit und bei den Autoren, bei Franz Fühlmann oder Sarah Kirsch, bei Volker Braun, bei Alfred Wellm,
Günter de Bruyn,
ja, habe ich das gefunden, wonach ich eigentlich in meinem Leben gestrebt habe. Eigentlich unbewusst. Also ich wollte keine Schriftstellerin werden. Das war nie eigentlich mein Ziel. Aber die Fragen, die gestellt haben und die Ungeduld, die hatten, auch dem System der DDR gegenüber, das war für mich so reizvoll, dass ich dann über diese Autoren Kritiken geschrieben habe. Heute würde ich das vielleicht sehr kritisch sehen, was ich damals geschrieben habe.
Ja, aber Sie hatten vorhin angedeutet, eigentlich hatten Sie die Linie Büchner-Brecht. Die haben Sie aber überhaupt nicht mehr weiterverfolgt.
Ja, vielleicht in meiner privaten Lektüre schon. Und ich hatte vor 2 Jahren ein Angebot, über die Weigel ein Buch zu schreiben. Aber ich bin eine langsame Schreiberin. Ich muss mich ganz lange mit einem Stoff befassen und dann muss der Punkt kommen, wo meine eigene existenzielle Situation irgendwas mit diesem Buch zu tun hat. Und das geht dann nicht auf Auftrag, das kann man nicht so auf die Schnelle machen.
Aber bisher fehlt uns ein Buch von Sigrid Damm über Brecht zum Beispiel. Das wäre sicherlich auch eine spannende Geschichte. Sigrid Damm, 1985 kam ihre Liebeserklärung an den Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz. Was hat sie denn an ihm gereizt, der von Goethe so vernichtend kritisiert worden ist?
Der Lenz hat mich eigentlich zum Schreiben wirklich gebracht. Also ich war immer unzufrieden mit meiner Lebenssituation. Immer haben auch die Freunde gesagt, wenn wir in der DDR könnten, dann würden wir das und das und das machen. Aber die Situation war eigentlich eher so, wenn man seinen Kopf früh abgegeben hat in seiner Arbeitsstelle, da kam man besser durch, als wenn man den Sozialismus schöner und besser machen wollte. Und das war für mich doch eine sehr bedrückende Situation. Und ich habe dann immer gedacht, du wirst das dann bis zu deinem Lebensende sagen, wenn man könnte, würde man. Und dann habe ich einen Text von Lenz. Das war Zufall. Ich habe im Studium nichts über Lenz erfahren. Ein Text von Lenz zufällig gelesen. Das ist dieser wunderbare Text, dass wir ein Rädchen und Schräubchen sind und hineingestoßen werden. Und wenn wir abgestoßen sind, müssen wir einem neuen Radeplatz machen. Heißt das gelebt, heißt das seine Existenz gefühlt. Und dieser Satz war wie so ein, es war ein Schlüsselsatz. Und das war für mich dann die Entscheidung, rauszugehen aus meinem Beruf, freiberuflich zu werden. Da hatte ich die Caroline Schlegel-Schelling schon. Lenz wollte niemand. Und ich brauchte aber eine Steuernummer, um freiberuflich zu sein. Und dann hat der Inselverlag Leipzig gesagt, ja, eine Lenz-Ausgabe, die Werke und Briefe. Und da bekam ich eine Steuernummer und bin in die Luft gesprungen. Und dann habe ich 7 Jahre meines Lebens für den Lenz verwandt, die Werkausgabe und dieses Buch. Und dieses Buch habe ich, Vögel, die verkünden Land, bis heute mein Lieblingsbuch, habe ich sehr germanistisch angefangen. Es stimmte alles und es war alles richtig, aber das Buch gefiel mir nicht. Irgendwie konnte ich es nicht riechen und nicht schmecken. Und erst als ich nach Russland gefahren bin, nach Lettland, Estland und nach Moskau, wo der Lenz mit 42 auf der Straße verendet ist. Da habe ich dann in Lettland, da war ich in einer Dorfkirche, wo der Vater von Lenz gepredigt hat und wo ich mir das vorstellen konnte, hier hat Lenz als Kind gesessen. Und ich war in Dorpat, in einer Stadt, wo er seine Kindheit verbracht hat und habe mit dem Stadtarchitekten und 2 alten Frauen, die Deutsch konnten, rekonstruiert, wo das Haus gewesen sein könnte des Vaters und so. Und das war dann auch so ein Erlebnis, am Ort zu sein. Ich bin zurückgefahren in die DDR und habe das Buch nochmal neu geschrieben. Und da habe ich eigentlich meine Sprache gefunden.
Ja, Sie haben also den Stil gefunden, der Ihre Bücher auszeichnet, nämlich auch diesen persönlichen Stil von Ihnen, Lenz. Sie einfach, Sie haben es ja selbst gesagt, den Text muss man riechen, schmecken können. Das heißt, der Leser muss etwas davon haben, er muss eintauchen können, er muss bewegt werden und er muss auch die Persönlichkeit von Ihnen, der Autorin, spüren. Sie identifizieren sich zwar mit der Figur, aber Sie zeigen auch, dass Sie eine Person sind, die selbst schreibt, die dem Leser jetzt ja mitnimmt, an die Hand nimmt, mit durch dieses Leben führt, das bei Lenz ja eigentlich so tragisch geendet hat, aber das ein fantastisches Buch geworden ist. Es hat ja ihren Ruhm auch im Westen begründet. Es kam ja dann im Westen auch heraus.
Ja,
Ja,
aber nach Cornelia.
nach
Nach
Cornelia, genau dann.
Cornelia. Ja, aber das Buch der Lenz hat mir sozusagen auch die Tore geöffnet. Ich wurde also, da ich Einladungen nach Italien und nach England bekam mit dem Lenz-Buch, wurde ich zum ersten Mal von den Grenzwächtern aus der DDR herausgelassen. Und das war 87, war ich in England, und im April 87 war ich in Italien. Und das war einfach schon eine große Erfahrung für mich. Und in Italien, in Padua, hatte ich mich erkältet und saß dort auf einer Steinbank vor diesem wunderbaren Dom, dem Baptisterium. Und da hatte ich die Idee zu Ich bin nicht Ottilie. Da habe ich plötzlich, also wie ein Fliegenschiss auf einem Apfel, die DDR vor mir gesehen, und da war die Geschichte da, die ich erzählen musste.
Lassen Sie uns jetzt noch ein ganz kleines Stückchen zurück, so, damit wir noch ein bisschen in der Chronologie bleiben, so vergessen wir vielleicht noch ein Buch am Ende. Das wäre schade, denn dann fällt die Cornelia unter den Tisch. Ja. Denn die kam ja 1987 heraus. Das heißt, das Buch über die Schwester von Johann Wolfgang Goethe, über die man ja bis zu Ihrem Buch gar nichts wusste. Und was ich sehr faszinierend an dem Buch finde, ist, dass Sie das auch deutlich machen, wie wenig man über Cornelia weiß, und dass Sie aber versucht haben, das Wenige zu sammeln und trotzdem zu einem geschlossenen Bild zu kommen. Sie sind ja dann noch ein Stück weiter gegangen als bei Lenz, weil bei Cornelia gibt es dann auch romanhafte Elemente drin. War das nur eine Brücke oder war das ganz bewusst gesetzt?
Das war schon bewusst gesetzt, aber natürlich auch war es auch die Not, dass es so wenig Dokumente gab. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich ganz lange gezögert habe und gedacht habe, dieses Buch kannst du nie schreiben, weil ich einfach glaubte, das ist ein Nichtleben. Und dann sind es also immer wieder Zufälle und auch die Orte, die mich zum Schreiben bringen. Freunde hier aus Frankfurt wollten mit mir nach Straßburg. Ich habe ja während des Lenz-Buches nie Straßburg gesehen. Da haben die Grenzwächter mich noch nicht rausgelassen. Und dann haben sie, ich hatte keinen Pass natürlich, und die haben gesagt, ach, da wird nicht kontrolliert und so. Und kurz vor der Grenze wurden sie dann doch auch ein bisschen ängstlich, und ich auch. Ich habe ja zwei Kinder und Familie und das wollte ich dann auch nicht machen. Und da sind wir nach Emmendingen gefahren, weil Lenz dort war. Und da war ich am Grab von Cornelia, und diese Begegnung, an dem Grab zu stehen, da habe ich gewusst, das Buch musst du schreiben, so dünn die Materialdecke auch ist. Und dann habe ich einfach auch im Umfeld immer wieder gesucht. Und dann hat sich doch herausgestellt, dass man noch sehr viel findet.
Sie haben erstaunlich viel gefunden für dieses Leben, das ja ein Leben im Schatten von Johann Wolfgang war und eigentlich ein sehr tragisches Leben auch.
Genau. Ja, sehr tragisch. Und aber Lenz hat mich, ich bin natürlich durch Lenz auch auf Cornelia aufmerksam geworden. Lenz hat sie ja dann auch noch in Emmendingen besucht, und er hat, glaube ich, sie wirklich verstanden. Er hat so von ihr gesprochen als einer erotischen Frau und auch einer mütterlichen Frau. Das, was nun Goethe gar nicht gemacht hat. Ne? Er also hat Gegenteil. In dem Moment, wo sie nicht mehr seine Schwester war und wo sie nicht mehr sein Alleinbesitz war, sich von ihr getrennt.
Ja, sie hat über sie hergezogen, auch über ihr Äußeres.
Ja, und dieses Urteil Goethes habe ich ja im Lenz-Buch doch kritiklos übernommen. Und ich glaube, dass jedes Buch im anderen irgendwie angelegt ist. Aber ich muss sagen, dass die Cornelia vielleicht mein biografischstes Buch ist. Nur ich verstecke mich hinter einer anderen Figur in dem Buch.
Das wollen wir jetzt nicht so ganz vertiefen, aber denn die Geschichte von Cornelia ist ja auch eine Geschichte im Dunkeln, die eigentlich nicht zu ihrem Leben findet.
Ja.
Also sie hat überhaupt keine Chance zu leben und sich ein eigenes Leben zu entwickeln, auch mit ihrem Mann zusammen. Es war ja dann nichts mehr möglich. Sie war eigentlich entmündigt, vom Bruder missachtet, in einer Weise, wo ich sagen muss, das bewegt einen, wenn man diese Zitate liest. Also es gibt auch einen anderen Blick auf Goethe. Ja. Und sein Zynismus Frauen gegenüber, was man ja nach später nochmal mit seiner Frau dann auch wieder erlebt.
Ja, für mich hat es ja auch einen Zusammenhang, und ich glaube, das hängt schon auch mit meiner Bedrängung und mit meinem Suchen in meinem Leben zu tun, also zum Schreiben zu kommen, dass eben ich mich für die interessiert habe, die vom Treibsand der Gleichgültigkeit überweht sind. Das ist der Lenz und das ist die Cornelia und das ist in gewisser Weise auch dann Christiane. Ich hätte also in DDR-Zeiten, glaube ich, nie über Goethe schreiben können. Das war der oben auf dem Podest stand, und ich glaube, der Fühlmann, Franz Fühlmann hat für mich eine ganz wichtige Rolle als Mentor und Lehrer gespielt. Und er hat mal zu mir gesagt, dass man Mut nicht bekommt, indem man ein Löwenherz verspeist, sondern indem man die bitteren Erfahrungen anderer teilt. Und die beiden Bücher über Lenz und Cornelia sind, glaube ich, solch ein Erfahrungen teilen, bittere Erfahrungen teilen.
Ja, die bitteren Erfahrungen, die ja auch von Goethe mit angerichtet wurden, muss man ganz deutlich sagen. Er hat ja da viel Schuld auf sich geladen auch. Tja, Sie sind ja eigentlich schon in der Gegenwart. Wir merken ganz deutlich im Gespräch, dass die Bücher, die Sie schreiben, ob es Sie nun über Lenz sind oder über Cornelia Goethe, eigentlich immer sehr viel mit Ihrer eigenen Lebenssituation zu tun haben. Da war es nur konsequent, dass Sie auch einen Roman geschrieben haben, der in der Gegenwart spielt. Er heißt Ich bin nicht Ottilie, muss man erklären. Ottilie aus den Wahlverwandtschaften ist das. Man kann also, er denkt erst, es ist wieder ein Roman über Goethe, aber ist es überhaupt nicht, sondern es ist ein Roman über die DDR.
Ja.
Über eine Frau in der DDR zwischen zwei Männern.
Und es ist, also ich muss sagen, dass Geschichte und Gegenwart für mich sowieso ganz eng verbunden sind. Also die Türen sind für mich weit offen. Also ich mache eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Geschichte und Gegenwart. Aber Ich bin nicht Ottilie, dieser Roman, ich habe schon gesagt, der ist 87, die Idee ist mir 87 gekommen und da war auch gleich diese Metapher da, die DDR, ein wärmendes Ländchen und ein Totenhaus. Und da war aber noch nicht abzusehen, was mit der DDR geschehen würde. Und Schreiben ist eigentlich immer ein Rückgewinnen von Individualität. Das war beim Lenz-Buch so, das war beim Cornelia-Buch so. Und als ich bin nicht Ottilie, dann im Sommer 87 begann. Und dann kamen die sich überstürzenden Ereignisse. Und da war das dann auch so, dass also Rückgewinnung von Individualität und auch Schreiben bedeutet auch, sich des Verlorenen der Geschichte zu versichern. Und währenddem ich dieses Buch schrieb, ist die DDR zusammengebrochen. Es ist 92 dann erschienen. Und das war für mich eine ganz seltsame Erfahrung. Und ich habe dann also noch vor allen Dingen die Dinge hineingenommen, wo ich wusste, das wird eine nächste Generation so nicht mehr erleben. Diese Alltagsdetails im DDR-Leben. Und für mich ist es wirklich eine Geschichte zwischen der Frau, zwischen zwei Männern. Sie trennt sich von beiden Männern und lebt dann nur mit ihrer Arbeit und ihren Kindern.
Aber auch ein eher tragisches, eher trauriges Ende.
Ja, für mich ist das gar nicht so traurig. Nein, das ist ja dann die historische Konsequenz, dass die DDR zusammenbrach und dass man lief so, wie man im Meer läuft manchmal, dass das unter den Füßen, der Sand wurde einem weggeschwemmt. Aber was für mich wichtig war, dass ich mich in einem guten Sinne von der DDR verabschiedet habe. Es sind sehr viele Menschen gezwungen worden, sich umzudrehen und zu gehen und nicht zurückzugucken. Und man sieht es auch heute, dass das sich jetzt rächt. Man ist dann ein Mensch ohne Schatten. Und ich denke, das Buch hat mir persönlich geholfen, in einem guten Sinne Abschied zu nehmen. Und was für mich erstaunlich war, dass es im West und Ost gleichermaßen angekommen ist, dass es irgendwie unterschiedliche Schichten hat. Manchmal wurde es eben wirklich als DDR-Buch gelesen und manchmal wird es nur als Buch einer Frau mit ihrem Lebensschicksal. Ich habe mehr Briefe sogar aus Westdeutschland, also damals, bekommen.
Ja, es ist aber interessant, dass es auch da eine Dreiecksbeziehung ist, die Sie schildern. In Ihren anderen Büchern, wenn es um Goethe geht, mit Christiane, Frau von Stein, auch eine Dreiecksbeziehung. Dann bei Schiller ist es wieder eine Betreuungsbeziehung mit den beiden Schwestern. Das ist ja schon interessant, dass Sie auch da immer wieder auf diese Beziehungen kommen.
Ja, ich sag ja, Gegenwart und Vergangenheit haben sehr viel gemein. Und ich glaube, dass Christiane und Goethe, dieses Buch ist in Ich bin nicht Ottilie angelegt. Mhm. Also die Ehegeschichte und die freie Liebe, das war das, was mich eigentlich dann am geschichtlichen Stoff interessiert hat. Also nicht, um Christiane Gerechtigkeit widerfahren zu lassen oder Goethe gerecht zu werden. Das interessiert mich, glaube ich, wenig. Es muss was Existenzielles sein.
Ja, wir haben über Ihre wissenschaftliche Arbeit gesprochen. Wir haben über Ihre biografischen Bücher gesprochen, über Ihren Roman »Ich bin nicht Ottilie«. Und Sie haben aber zwei Bücher geschrieben, zwei Reisebücher, nämlich über Schottland und zusammen mit Ihrem Sohn Amsterdam, der die Fotografien gemacht hat, dieses große, schöne, prachtvolle Buch über Lappland. Das sind ja beides Reisen eigentlich in die Einsamkeit gewesen. Sie haben es eben angedeutet. Brauchen Sie diesen Rückzug in diese Form von Kontemplation?
Ja, und diese Einsamkeit ohne Überfluss, dieses Buch, das ist ja das erste Buch nach der Wende. Und ich glaube, da gab es so ein bisschen auch eine Verunsicherung. Alles war möglich, man konnte alles schreiben, man konnte überall hinfahren. Und diese Einsamkeit ohne Überfluss, der Titel ist ja programmatisch. Ich hatte irgendwie mit diesem Überfluss zu kämpfen. Und das war für mich irgendwie dieser Rückzug. Ich hatte ja da eine Gastprofessur in Glasgow und in Edinburgh. Und dieser Rückzug nach Schottland war für mich wichtig, um das zu sehen, was in diesem neu entstandenen großen Deutschland vor sich ging. Das konnte man aus dem Abstand besser beobachten als aus der Nähe. Und das war eigentlich für mich wichtig. Und dann natürlich diese wunderbaren Wanderungen, die ich mit Freunden gemacht habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass man keine geschlossene Geschichte mehr erzählen kann, wie ich das in Ich bin nicht Ottilie gemacht habe, eine Geschichte mit einem Anfang und einem Ende. Und ich glaube, dass Schreiben immer damit zu tun hat, dass man als Schreiberin die Wachstumsstelle einer menschenmöglichen Zukunft sucht. Und das wurde komplizierter nach der Wende. Und es wurde mir für mich dann eben durch den Aufenthalt in Schottland und durch den Rückzug in die Natur wurde es einfach dann, dann habe ich einfach
ein bisschen Distanz gewonnen.
Distanz gewonnen und Kraft geschöpft. Und ich bin wieder drauf gekommen, was das Substanzielle der Dinge ist. Das ist ja auch ein Grundthema im Lapplandbuch.
Ja, im Lapplandbuch ist es ja auch Thema der Fotografien. Diese Konzentration auf wenige kleine Dinge, die man gar nicht mehr wahrnehmen würde normalerweise.
Ja, das hat auch eine Geschichte. Also dieses Lapplandbuch haben wir ja schon lange geplant. Ich habe Christiane und Goethe dort oben in Lappland geschrieben, in diesem kleinen Holzhäuschen meines Sohnes. Und da war es so, dass ich immer wieder erlebt habe, die Söhne kamen und wir saßen am Feuer, weil sie am anderen Tag, das war dann so ein Ritual, wenn sie am anderen Tag in die Berge mit ihrem Rucksack gingen, da saßen wir am Feuer am Abend vorher und mir blieb immer nur die Rolle, mit den Fingern auf der Landkarte lang zu fahren. Ich musste an Christiane und Goethe schreiben. Und es war aber schon immer der Wunsch, die Energie dieser Landschaft, das habe ich ja nur von meinen Söhnen und anderen Freunden gehört, in ein Buch zu bringen. Und als Christiane und Goethe fertig war, da war für mich klar, das wird es sein. Und dann habe ich mich auch mit dem Rucksack aufgemacht und war in Lappland allein. Und das ist eben wirklich eine existenzielle Erfahrung gewesen. Wir haben dann lange nach der Form gesucht, wie wir dieses Buch machen, Bilder und Texte. Die Bilder hat Amsterdam gemacht, Joachim Amsterdam, er ist Performancer, Fotograf und Bühnenbildner. Und die technischen Dinge und das Layout hat Tobias Damm gemacht. Und dann, weil Sie die kleinen Dinge ansprechen, haben wir, als eigentlich schon das Buch im guten Entstehen war, haben wir nochmal die Wanderung zu dritt zusammen gemacht, weil wir noch bestimmte Fotos haben wollten. Es ist ja eine nachvollziehbare Wanderung mit bestimmten Stationen. Und weil wir auch ja, nochmal uns überprüfen wollten. Und da war die Erfahrung, dass meine weibliche Sicht ein bisschen anders war. Ich habe immer auf die kleinen Dinge gesehen, währenddem die beiden Männer, also auf die Horizontlinien, auf die großen Bergrücken gesehen haben. Und da ist uns dann die Idee gekommen, zwei Erzähler in das Buch zu nehmen, diese 60-jährige Frau und der 30-jährige Mann. Und der Text des Mannes und der Frau, sie stehen ja in Beziehung zueinander und aber auch in Beziehung zu den Bildern. Manche Texte werden in den Bildern zu Ende erzählt und bei manchen Bildern ist es andersrum, da wird es im Text zu Ende erzählt. Also es war eine spannende Sache für uns. Ein
sehr persönliches Buch dann auch. Von ihnen und von ihren Söhnen.
Ja, es war natürlich auch so eine schöne Arbeitserfahrung, also mit den Söhnen ein Buch zusammen zu machen. Sie haben die Mutter im Arbeitsprozess kennengelernt und ich habe sie auch anders kennengelernt, als man sich normalerweise nahe kommt.
Und wir haben dann in dem Buch gesehen, unter welchen Bedingungen, in welchem Umfeld Christiane und Goethe entstanden ist. Ihr Buch, das ja ein gewaltiger Bestseller war, 1998 erschienen. Ich glaube, es war das erfolgreichste Sachbuch des Jahres überhaupt. Und hat ja richtige Wellen von Rezensionen ausgelöst. Viele Leute haben es gekauft, begeistert gelesen, ich auch. Und das ist ja eigentlich überraschend. Oder? Denn das ist, wenn man von dem Thema her würde man sagen, na gut, ist ja vielleicht nicht so spannend. Goethes Frau, ja, muss auch noch über Goethes Frau noch was geschrieben werden. Und genau das Gegenteil ist passiert.
Ja,
da sind auch überrascht, oder?
Ja, natürlich war ich überrascht. Und es ist auch ein kompliziertes, der Verlag sicher auch. Hm. Es ist ja auch ein kompliziertes Buch. Also ich habe zum Beispiel alle Belege, die ich gefunden habe, die noch niemals veröffentlicht sind. Da habe ich in Klammern geschrieben, in welchem Archiv, also dass jeder das kontrollieren kann. Und für mich war eigentlich die Überraschung die, dass ich dachte, die Goethe-Forschung hat jeden Zettel umgewendet. Da wird es überhaupt nichts mehr geben. Und dann wusste ich vom Lenzbuch, dass diese 40 Kästen der Haushaltsrechnungen im Goethe- und Schiller-Archiv sind. Da hatte ich bei Lenz mal Pferderechnungen für Pferdemiete gesucht und da konnte man dann rausbekommen, wann der Lenz in Weimar war und wann nicht. Und diese Kästen hatte ich immer im Kopf. Und da habe ich gesucht und dann habe ich ihm auch im Arbeitszimmer Goethes ist das Tagebuch der Christiane. Und als ich das aus dem Arbeitszimmer wollte, da haben die nur den Kopf geschüttelt. Und das war aber auch schon mal veröffentlicht. Es hat schon mal vor 100 Jahren jemand darüber geschrieben. Also es war keine Quelle, die noch niemand gefunden hatte. Und das war dann für mich die Überraschung, wie viel noch Material da war. Aber ich glaube einfach nur die Tatsache, dass ich die Perspektive umgekehrt habe. Das Buch heißt ja nicht Goethe und Christiane, sondern Christiane und Goethe. Ich habe diese Frau ernst genommen. Als der Verlag mich gefragt hat, habe ich ja gesagt, die Frau interessiert mich nicht. Die ist mir langweilig.
Ne? Ja, aber so haben es ja viele gedacht eigentlich.
Ja.
Das war ihr Ruf. Dass sie langweilig ist. Es ist ja erstaunlich gewesen, dass die Germanistik, die ja unterdessen die Goethe-Bibliographie fühlt ja schon eine eigene Bibliothek heute, dass man einen so wesentlichen Teil von Goethes Leben bisher überhaupt nicht beachtet hatte. Und es ist ihr Meisterwerk, dass sie den wissenschaftlichen Teil und den populären Teil so zusammengebracht haben, dass das Buch zwar, wie Sie sagen, gar nicht so einfach zu lesen ist, aber trotzdem gut zu lesen. Man kann es gut verstehen und man liest es mit hoher Spannung und hohem Interesse.
Das sind die 2 Jahre, die ich dann, nachdem das Material da war und im Computer war oder ich dann mit den Bücherkisten nach Lappland gefahren bin, das sind die 2 Jahre, die ich dann eben versucht habe, dieses Material, was mich dann also auch oft überwältigt hat. Ich habe immer gedacht, ich packe das nie. Und dann diese Sprachform, den Sprachrhythmus zu finden und die Spannung zu halten, das ist immer das Komplizierte.
Ja, aber Sie lassen ja Christiane selbst zu Wort kommen.
Ja.
Sie nehmen sie, wie Sie vorhin schon sagten, ganz, ganz ernst. Sie redet. Man erfährt ganz viel über die Sprache allein von ihr. Und man sieht auch das Prinzip, wie sie ihre Bücher schreiben. Es ist ja ein ganz feines Gewebe aus Zitaten und aus ihrem Text. Das geht ja voll ineinander über. Man merkt ja kaum, wenn ein Zitat ist. Man spürt es aber beim Lesen. Und das macht es ja vielleicht auch so spannend, ihre Bücher zu lesen. Und ich habe Christian und Goethe, ich mit mit angehaltenem Atem zum Teil gelesen, weil diese Frau, wo ich auch gewaltige Vorurteile hatte, die galt als Dummchen, nicht besonders hübsch, halt eine Bettgenossin von Goethe, dass man plötzlich merkt, da entfaltet sich ein Kosmos und eigentlich hat diese Frau unter ihrem Mann ja gelitten. Auf der anderen Seite, und das fand ich so ehrlich bei Ihnen auch, wenn Sie schreiben, dass Goethe eigentlich seine großen Werke hätte gar nicht schaffen können, wenn es diese Frau nicht gegeben hätte. Ja. Das heißt, dass sie gelitten hat, bedeutet, dass wir heute diese Bücher lesen können, ja, bewundern können von Goethe.
Ja, wir haben immer so diese intellektuelle Sicht. Also was hat Frau von Stein für sein Werk bedeutet? Sie hat natürlich sehr kluge Sachen und schöne Sachen über Goethes Werke gesagt. Aber die herzenskluge und die praktisch tätige war Christiane. Und ich muss sagen, dass ich natürlich auch im Laufe des Buches, also während der 4 Jahre des Schreibens, ist diese Frau mir immer näher gekommen und ich habe einfach eine ganz große Achtung vor ihr. Aber gleichzeitig ist es natürlich für mich ein Buch über Goethe, über diese 28 Jahre, in denen er ja mit Christiane gelebt hat und ein ganz großes Werk geschaffen hat. Aber Sie haben das schon gesagt.
Das ist richtig und das hat er so nicht schaffen können. Das muss man sich immer wieder deutlich machen. Auf der anderen Seite hat die Frau von Friedrich Schiller Christiane Goethe einmal als rundes Nichts bezeichnet. Und das ist ja eigentlich das Urteil, das bis heute gilt. Oder Sie haben es jetzt mit Ihrem Buch revidiert, aber bis dahin hat es gegolten. Es war einfach eine Unperson, deren Lebensleistung überhaupt nie dargestellt worden war vorher in der richtigen Form. Da sind wir eigentlich jetzt schon bei Friedrich Schiller, Ihrem letzten Buch. Sie haben schon mehrfach geschildert, wie Sie zögern, sich mit Personen zu beschäftigen. Wo Sie sagen, nein, das ist eigentlich Christiane, hat mich eigentlich gar nicht so interessiert wie uns alle. Bei Schiller war es ja ein Vorschlag des Verlages an Sie. Schreiben Sie mal was über Schiller. Und Sie haben gesagt, eigentlich nein, der interessiert mich nicht. Und haben dann trotzdem geschrieben.
Ja, ich habe dann mir eine Bedenkzeit ausgebeten und habe gedacht, aber nein, das wird nichts. Also mit dem habe ich nichts im Sinn. Und dann habe ich vorhin ja schon gesagt, dass immer ein Buch im anderen beginnt. Und da war ich auch ganz sicher. Also Schiller kommt in meinen vorigen Büchern nicht vor. Und dann sind es manchmal so Zufälle. Also die Lesungen aus den Tage- und Nächte-Büchern aus Lappland haben mich an die Orte geführt, wo Schiller gelebt hat. Ich stand in Dresden vor dem Schiller-Denkmal in Weimar. Überall war plötzlich Schiller. Und dann fiel mir ein, dass in den Tage- und Nächte-Büchern aus Lappland, da gibt es einen Traum der Erzählerin und sie träumt, dass Schillers Schädel vor ihr herrollt. Und da habe ich dann gedacht, das ist ein Zeichen. Aber das wirklich Ausschlaggebende, das ist ja jetzt was Irrationales, wenn ich das so sage, das wirklich Ausschlaggebende waren dann eigentlich Schillers Texte. Ich habe ein halbes Jahr dann die Briefe gelesen, die ästhetischen Schriften, die mich vor allen Dingen sehr, sehr fasziniert haben. Die Briefe aber auch. Und nach dem halben Jahr ist es dann so, dann hat man schon Blut geleckt. Und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich mache es. Und ich muss sagen auch, dass ich, jedes Buch geht man rein und kommt anders raus. Und im Lappland-Buch war es diese große Energie der Landschaft und die Beglückung auch, dass wir dort bei den Samen Freunde gewonnen haben und die Beglückung auch, das mit den beiden Söhnen zu machen. Und beim Schiller-Buch war es wirklich, dass ich also die Energie von Schiller und die Kraft sehr bewundert habe. Und das gibt ja eben auch selber Kraft, wie ein Mensch mit seinem Leben umgeht.
Wir haben eben schon ein bisschen über Schiller geredet, über ihre, ja, doch Veranlassung, trotzdem über Schiller zu schreiben, obwohl sie gar nicht wollten. Und Sie nennen Ihr Buch im Untertitel jetzt ganz merkwürdig, eine Wanderung. Also das habe ich ja beim Buch, wo es Biografie geht, noch nie gelesen. Warum das?
Ja, erstmal hängt das mit dem Lappland-Buch zusammen, mit dieser existenziellen Erfahrung. Wenn man 7 Tage einsam, ganz allein in Lappland wandert und der Rhythmus der Füße, dann ist es so, dass sich im Kopf wirklich Klarheit herstellt. Alles Überflüssige, diese ganze Medienwelt, die ganze Bilderwelt, die uns ja zuknallt, das ist ja das Thema des Buches, die tritt zurück und die wichtigen Dinge, Leben und Tod, Wasser, Fell, so weiter, das wird das Wichtige. Und dieses, der Rhythmus der Füße, da war ich mir von vornherein klar, dieses Buch heißt Eine Wanderung. Und dann gibt es noch diesen Moment, dass der Schiller immer davon spricht, dass er eine eingeschlossene Lebensart hatte. Die Türschwelle sei die Grenze seiner Wünsche und Wanderung. Er spricht von seiner Existenz als einer papiernen Existenz. Und im Gegensatz dazu diese ungeheure Weite des Denkens. Und diesen Gegensatz dachte ich, kann ich nur fassen, indem ich durch sein Leben wandere. Das Buch hat ja nicht zum Gegenstand die Werke, sondern die Entstehungsbedingungen seiner Werke.
Ja, und die Orte auch, an denen vieles entstanden ist. Sie wandern ja auch an diese Orte, obwohl es gar nicht so viele sind, haben wir gemerkt. Denn das, was man eigentlich denken würde, Schiller war in der Schweiz, auf dem Rütli, sowas würde man heute vom Autor erwarten. Das war ja alles nicht. Der war auch nie in der Niederlande. Der kam ja eigentlich, wie Sie gesagt haben, nie so recht raus.
Ja, ja. Er hat eine papierne Existenz. Das ist selbst seine Formulierung. Und das ist sehr treffend. Während Goethe, so sagt Schiller, in die Welt geworfen sei, habe er eben die Existenz zwischen papierenen Fensterscheiben.
Hm. Die werden ja auch immer ein bisschen verglichen miteinander, Goethe und Schiller. Wenn man sieht, Schiller ist der freie Schriftsteller, vielleicht einer der ersten freien Schriftsteller überhaupt in Deutschland. Ständige Geldnöte, Goethe gut situiert, beste Position. Schiller ist derjenige, der immer wieder mit dem Theater verhandeln muss. Bringen Sie was von ihm, bringen Sie nichts von ihm. Goethe hat damit natürlich überhaupt keine Probleme gehabt. Also er hat aber auf der anderen Seite, das beschreiben Sie sehr schön, den Markt, den Buchmarkt, den Medienmarkt eigentlich schon durchschaut.
Ja, sehr gut. Und das fand ich sehr witzig auch zum Beispiel, dass er sich selbst Verrisse geschrieben hat. Und die hat er so originell geschrieben, dass die Leute dann zu den Büchern gegriffen haben. Aber sein Durchschauen der Marktmechanismen war natürlich eine existenzielle Notwendigkeit, weil er Geld brauchte. Er ist ja wirklich einer der Ersten, die freiberuflich existiert haben.
Er konnte aber auch mit Geld nicht umgehen, muss man schon zusagen.
Ja, er konnte gut damit umgehen, aber es war auch eine ganz schwierige Situation. Also Hölderlin und Lenz sind daran gescheitert und der Schiller hat es geschafft. Aber er hat eben auch mal gesagt, dass die deutsche Öffentlichkeit es nicht ermöglicht, dass man wirklich Kunst macht und zugleich finanziell überlebt. Und das ist ein sehr wahres Wort. Und er fügt hinzu, dass es ihm seine, er habe das 10 Jahre versucht und das habe ihm seine Gesundheit gekostet.
Das geht ja eigentlich bis heute. Autoren. Das ist, hat sich ja so viel nichts daran geändert.
Ja, aber Schiller hat eben auch so ganz genau sich auch von der Zeit immer wieder distanziert. Auch jeden Erfolg, jeden Bühnenerfolg hat er dann für sich kritisch betrachtet. Er hat mal gesagt, der Künstler ist zwar der Sohn seiner Zeit, aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling oder gar ihr Günstling ist. Das finde ich ein wunderbares Satz.
Das war er auch nicht.
Mhm. Aber das kann man sich heute auch, jeder kann sich hinter die Ohren das schreiben.
Das ist richtig. Wenn man das Elternhaus von Schiller betrachtet, wo kommt das her? Wo kommt dieses Denken her? Vom Vater bestimmt nicht. Der war ja ein treuer Staatsdiener. Aber Sie beschreiben die Mutter und Sie beschreiben die Mutter als sehr kräftige Gestalt. Sie vergleichen sie, glaube ich, an einer Stelle sogar mit der Goethe-Mutter. Da ist ja was dran, ja?
Also. Ja, ich vergleiche sie nicht. Es gibt nur so ein wunderbares Zitat, wo es gibt ja diese, die Mutter von Goethe, Christiane, erzählt ihr, dass sie sehr korpulent geworden sei. Und dann schreibt die Mutter, also das ist gut, das ist in unserer Familie so üblich. Und da gibt's also fast ein gleiches Zitat, als Charlotte nach der Geburt des dritten Kindes so stark wird. Sie hat ja ein schwäbisches Kindermädchen und dieses schwäbische Kindermädchen berichtet das bei einem Besuch in Schwaben. Da hat sie so ein ähnliches, fast wortgleich schreibt sie da. Und ich war sehr erstaunt. Also die Mutter hat mir sehr große Freude gemacht, diese Briefe zu lesen, die ja eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt sind. Goethes Mutter ist präsent, aber Schillers Mutter spielt überhaupt keine Rolle. Und das war eine starke und interessante Frau. Und das ist dann bei einem Buch dann auch schön, wenn man so etwas entdeckt, was was für einen selber wichtig ist und man das dem Leser dann mitteilen kann.
Ja, Sie haben in diesem Buch zum Beispiel erstmal die Quellen aufgezeigt, wo kommt eigentlich Schiller her, aber Sie haben ihn auch als Mensch präsentiert in dem Buch. Also es ist nicht mehr der Nationalheilige, der in den Schiller-Gedenkstunden immer verehrt wurde, sondern er taucht auf als jemand, der Schulden hat, der seine Freunde fast schon betrügt, wenn er sie anpumpt, weil er nie zurückzahlen kann. Er taucht auf als Mann, der zwischen zwei Frauen steht, die eine Frau heiratet, Charlotte von Lengfeld, die andere Caroline, vielleicht mehr liebt und versucht, eine Dreiecksbeziehung aufzubauen. Das machen sie sehr diskret, aber auch sehr bestimmt. Das heißt, sie wissen schon, wie sie mit ihrem Schiller umgehen.
Die Quellen sind ja da. Man muss es nur lesen.
Ja, und sie präsentieren uns die Quellen ja auch breit und trotzdem ist es ein Lesebuch. Es lässt sich wunderbar lesen und Sie zitieren vor allem aus den Briefen von Schiller. Ja, das ist wohl Ihre Hauptquelle
auch. Das ist meine Hauptquelle und für mich ist auch immer ganz wichtig, dass im Buch sofort für den Leser klar wird, jetzt ist ein Zitat. Das ist ja immer kursiv gesetzt, nicht in Anführungsstriche. Der Leser muss mit einem Blick mitbekommen, das ist Zitat. Und ich möchte eigentlich auch immer, das eigentlich vom Lenz-Buch schon an, offene Bücher schreiben. Also der Leser kann mir widersprechen oder die Geschichte auch weitererzählen für sich. Also ich biete ihm eigentlich das Material. Ich urteile ja nicht. Ich möchte eigentlich, dass der Leser selbst durch das Material zu einem Schluss oder zu einem Urteil kommt.
Ja, Sie sind auch so mutig, sich selbst einzuführen, immer wieder Fragen zu stellen im Buch oder Zweifel zu äußern an bestimmten Zitaten, die Sie bringen. Und das ist ja, glaube ich, auch für den Leser ganz gut. Also er wird verunsichert auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch zum Nachdenken gebracht und zu einer eigenen Quellenkritik, die sich beim Lesen entwickelt. Und das macht es auch für den Leser nochmal spannend, sich durch diese Lebensgeschichte selbst zu arbeiten und dabei Dinge zu entdecken, die er vielleicht so noch nicht gesehen hatte, auch wenn er sich mit der Person Schiller schon mal beschäftigt hat. Wie glauben Sie denn, Sie schildern immer wieder so Goethe dabei im Hintergrund? Er taucht ja eigentlich erstmal nur so immer als Schemen auf, eine ganze Weile im Buch und man merkt, dieser Schiller arbeitet sich so sachte an den Goethe heran. War Goethe eigentlich das große Vorbild für Schiller?
Nein, Vorbild nicht, aber Schiller war natürlich daran interessiert, von Goethe wahrgenommen zu werden und auch geschätzt zu werden. Und heute wissen wir von den 10 Jahren der Freundschaft, dies wird ja auch immer etwas idealisiert. Aber wir haben sehr schnell vergessen, dass Schiller 7 Jahre warten musste und das ihn sehr gekränkt hat. Also Goethe hat ihn ja richtig geschnitten, gemieden und ich glaube, dass er ihn an die Universität in Jena empfohlen hat. Das hat auch den Hintergrund, dass er dann nicht mehr in Weimar war. Er hat das ja dann später zugegeben. Und es gibt diesen harten und Satz von Schiller, dass Goethe wie eine stolze Brüde sei, der man ein Kind machen müsse, um sie vor der Welt zu demütigen. Und das hat Schiller schon sehr gekränkt, dieses abgestoßen werden. Und dass dann trotzdem die Freundschaft zustande gekommen ist, das finde ich schon eine wunderbare Sache. Und dass das eine Arbeitsfreundschaft war mit Höhen und Tiefen. Mich interessieren dann auch immer wieder diese Alltagsdetails. Die ersten 5 Jahre waren ja sehr, sehr glücklich und für beide sehr produktiv. Und dann hatte Goethe eine ganz große Krise und Schiller wollte ihn immer. Schiller hatte ja diese magische Grenze des 50. Jahres vor Auge und wusste, er wird nicht alt und wollte den Goethe immer treiben. Und Goethe hatte, glaube ich, eine viel gelassenere Lebensart. Er wusste, er hat noch lange Zeit. Daraus entstand ein Konflikt bei den beiden. Ja. Aber wie sie auch beide miteinander umgegangen sind, also Goethe wie ein zärtlicher Liebhaber mit dem kranken Schiller, das ist einfach auch beglückend zu lesen in dem Briefwechsel.
Das war schon eine große Freundschaft. Was war denn eigentlich der Punkt, dass die zwei zusammengefunden haben, nachdem sie doch eine ganze Weile eigentlich umeinander gekreist sind? Goethe hat sich ja für Schiller nicht sehr groß interessiert. Wo war der entscheidende Punkt?
Ich glaube, dass der entscheidende Punkt in den historischen, in den geschichtlichen Verhältnissen liegt. Schiller ist zum Bürger Frankreichs, zum Citoyen 1792 ernannt worden. Ja. Und da war, er hat darüber geschwiegen, Charlotte von Stein gibt es einen Brief, wo sie sagt, also das wird er doch wohl nicht annehmen, von diesen Leuten zum Citoyen ernannt worden zu sein. Es war also keineswegs karrierefördernd damals. Und man muss sich jetzt Goethes Situation vorstellen. Goethe war mit dem Herzog unterwegs, um mit der preußischen Armee nach Paris zu gehen. Und das ist dann abgebrochen worden. Es war ein schmählicher Rückzug. Der Feldzug war ein Fiasko. Aber das ist, glaube ich, der Hintergrund, dass beide in irgendeiner Weise sich von den Zeitereignissen entfernt haben. Also bei Goethe gibt es also einen direkten Schnitt. Er will da nicht mehr mitmachen, hat den Herzog dann auch nicht mehr zu solchen Feldzügen begleitet. Und Schiller, bei Schiller gibt es dann auch die Enttäuschung, wie die Revolution, also über den Terror die Enttäuschung und dann die ästhetischen Briefe. Das ist ja eine direkte Reaktion auf die Französische Revolution. Also der Hintergrund ist, denke ich, sie haben sich natürlich beide immer bemüht und abgetastet und so, aber der Hintergrund ist in den Zeitereignissen zu sehen, dass sie weg von der Politik wollen.
Sie sehen ja in Schiller einen ganz modernen Autor. Das ist ja so eine Quintessenz auch Ihres Buches. Wie stellen Sie sich, wie wünschen Sie sich das Schillerjahr? Wie wünschen Sie sich die Neuentdeckung von Schiller, die Sie jetzt vorbereitet haben?
Sehr, sehr lebendig. Also wenn wir einen Toten feiern, sollten wir bei uns Lebenden ankommen. Und ich denke, der Schiller hat so viel in seinen Dramen, in seinen ästhetischen Schriften, in den Gedichten. Es ist so viel an Denkangeboten. Wir müssen es nur annehmen.